Herzlich willkommen. Das letzte Mal hatten wir Selbstverantwortung und Anfängergeist. Für das heutige Thema habe ich die Überschrift Einssein gewählt. Die gesamte Veranstaltung heißt ja unser innerstes Potenzial. Interessanterweise bin ich auf den Punkt eigentlich noch nie gekommen, was in meinen Augen der wesentlichste Aspekt des Achtsamkeitsansatzes ist. All das, was so um dieses Thema Erwachen, Erleuchtung, Einssein, Nirvana, Kenjo, Satori kreist. Das sind alles Begriffe, die um den Kern des Achtsamkeitsansatzes kreisen, den wir uns schon manchmal angeschaut haben. Insofern können wir da sehr wohl anknüpfen. Einmal bei dem Begriff Nirvana gibt es zwei Definitionen. Die eine Definition ist negativ, wenn man ihn wörtlich nimmt. Der wörtliche Begriff heißt verlöschen. Die Frage ist, was verlöscht? Die klare Antwort ist, die Gier, der Hass und die Verblendung oder die Verwirrung verlöscht. Das ist wörtlich übersetzt. Es gibt aber auch eine positive Übersetzung. Es ist der tiefste Frieden und das höchste Glück. Das ist ja das Ziel im Buddhismus und das ist auch das Ziel im Achtsamkeitsansatz nach Jon Kabat-Zinn, nur der nennt es anders. Der nennt das Problem, was besteht, ist Stress. Den Pali-Begriff für Stress, worauf er sich bezieht, ist genau der gleiche Leidensbegriff im Buddhismus, das ist Dukkha. Das Problem ist genau das gleiche und das Ziel, ein stressfreier Zustand. Ein Zustand, ohne Stress zu haben, ohne Druck zu haben, ohne hochtourig zu sein, ohne Schlafstörung und man kann da alle negativen Punkte einfüllen, die für einen selbst Stress ausmachen. Und insofern wären wir dann eigentlich auch wieder bei diesem Begriff frei sein von Gier, Hass und Verwirrung. Wir haben nämlich die gleiche Logik, das läuft ja so ein bisschen parallel, die Stoa. Die haben zwei Begriffe, die ihr Ziel definieren und das ist einmal die Apatheia. Die Apatheia heißt wörtlich, also Patheia oder Pathos sind die Störgefühle, sind die unangenehmen Zustände und A ist die Verneinung davon, also wörtlich übersetzt, frei sein von Störgefühlen. Und das ist von der Logik her genau der gleiche Begriff oder die gleiche Idee wie auch beim buddhistischen Konzept. In der Doa gibt es auch noch einen positiven Begriff, der sozusagen darüber hängt. Das ist Glückseligkeit. Griechisch ist das Eudaimonia. Da hätten wir natürlich den Kontext zur positiven Definition von Nirvana. Es gibt jetzt noch einen anderen Begriff, der auf der gleichen Ebene von Apatheia liegt, also auch jetzt auf der griechischen Stoa. Das ist die Ataraxia, die Unerschütterlichkeit. Und hier bezieht sich die Erschütterungen auf die Störgefühle. Das heißt, das, was uns erschüttert, sind die Störgefühle. Jetzt ist das bis jetzt so ein sehr psychologisches Konzept. Aber es gibt noch ein größeres Drumherum bei diesem Ganzen. Dieses größere Drumherum gibt es in meinen Augen auch wieder eine Parallele zwischen der Stoa und dem Buddhismus, sprich also der Wurzel des Achtsamkeitsansatzes. Bei Jon Kabat-Zinn läuft es meines Wissens, aber das wäre natürlich jetzt spannend mal zu untersuchen, wie explizit er das Thema anspricht. Implizit läuft es auf jeden Fall mit. Und zwar geht es um die Verbundenheit zum Gesamten. Bis jetzt ist das ja rein psychologisch. Der entscheidende Aspekt, der es, ich sage jetzt mal, spirituell macht, also auf einer höheren Ebene, nicht nur auf der Ego-Ebene, sondern auch auf der Ebene der Verbundenheit. Wie kriegen die jetzt den Konnex zu dem Gesamten hin? In der Stoa, das hatten wir mal angerissen, aber heute nutze ich den Abend, das bisschen ausführlicher darzustellen, wird Welt als etwas Geordnetes vorgestellt. Der griechische Begriff heißt Kosmos. Kosmos heißt das Geordnete, das heißt, das geht nach bestimmten Regeln, läuft das ab oder nach Naturgesetzen oder wie immer man es nennt. Wodurch das geleitet wird, der griechische Begriff, ist der Logos. Und zwar gibt es da jetzt mindestens zwei unterschiedliche Aspekte. Der eine Aspekt ist, für das Ganze würde die Übersetzung sein Weltvernunft. Weltgesetz oder Weltvernunft. Es gibt einen individuellen Aspekt dieser Weltvernunft in jedem einzelnen Menschen. So wird das gedacht. Wenn ich das richtig verstanden habe, nennt sich das auch Logos, das Individuelle bei uns, also die Vernunft. Und es gibt dann sozusagen nochmal einen Chef dieser ganzen psychischen Komponenten in unserer Psyche. Und das ist das Hegemonikon. Die Verbindung zum Menschen, zu unserer eigenen Erfahrung, da gibt es also diese Wahrnehmungstheorie bei den Griechen. Es gibt also das äußere Objekt, irgendwas passiert. Und dann gibt es die innere Vorstellung davon, also irgendwie repräsentieren wir das. Das ist die Fantasia. Dann gibt es die Bewertung oder die Zustimmung. Wie gehe ich jetzt damit um? Übernehme ich es oder übernehme ich es nicht, das Phänomen, was ich gerade wahrnehme? Also irgendeine unangenehme Situation passiert und ich kann dann entscheiden, was mache ich damit und was mache ich nicht. Das ist eigentlich die Stoppübung aus dem MBSR-Kurs. Das ist das griechische Modell, was dahinter liegt. Wenn die Zustimmung in Harmonie mit der kosmischen Weltvernunft ist, das heißt, wenn ich so handle in Harmonie mit diesem Größeren, mit dem Kosmos, dann entstehen in uns subjektiv positive Emotionen. Und da haben wir den Aspekt von Wirklichkeitserfassung, so nennen die das, also wirkliches Erfassen eines Objektes, entsprechend des kosmischen Ganzen, entsprechend der Weltvernunft, entsprechend der Naturgesetze, wie auch immer. Wenn ich aber entgegen der kosmischen Regeln mich entscheide, was ich ja auch machen kann, dann entstehen die Störgefühle. Gier, Hass, Verblendung. Das heißt, die Störgefühle sind aus der Perspektive der Stoa nichts anderes als Fehlurteile. Fehlurteile in Bezug zu dem großen Weltvernunft. Wenn ich in Disharmonie mit dem Gesamten bin, erlebe ich persönlich die Störgefühle. Wenn ich in Harmonie mit dem Gesamten bin, erlebe ich persönlich positive Gefühle. Wir haben ein ähnliches Konzept im Daoismus. Auch da ist ja das Thema, es gibt einen kosmischen Fluss, das Dao, und die Idee ist, eins zu sein mit diesem kosmischen Fluss, damit die Energie durch meinen ganzen Körper rauschen kann und so. Das fühlt sich gut an. Wenn ich das blockiere oder Krankheit wird definiert als Blockade dieser kosmischen Energie. Ähnliches Konzept. Wie versteht das der Buddhismus? Da gibt es auch wieder diese Parallelen. Es gibt eine Veröffentlichung, die meines Erachtens extrem spannend ist zu diesem Zusammenhang, Buddhismus und Stoizismus. Das ist ein Textbuch, was verschiedene Texte zusammen publiziert werden. Der Hauptkorpus des Buches sind Texte Anfang des 20. Jahrhunderts. Und es ist extrem spannend, auf welchem hohen Niveau die gerade beginnende Indologie im Westen, also im deutschsprachigen Raum, sich das Problem angeschaut hat. So eine Veröffentlichung auf dem Niveau findet man heute überhaupt nicht. Die Grundthese dieser Forscher oder Buddhologen der ersten Stunde, müsste man fast sagen, ist die, dass sich die Stoa und auch der Buddhismus auf die gleichen Quellen beziehen. Und zwar auf die indische Philosophie, die vor dem Buddhismus in Indien praktiziert wurde. Was ich mir anschaue im Moment ist, wann hat dieser Austausch stattgefunden? Der Feldzug von Alexander dem Großen, das war ein Markstein. Da weiß man ganz klar, dass in diesem Tross vom Alexander dem Großen sind griechische Philosophen mitgegangen. Die haben auch Kontakt gehabt mit Einheimischen, also der Alexander der Große ist ja bis zum Indus gekommen, haben Kontakt gehabt mit einheimischen Indern, mit nackten Asketen. Was auch spannend ist, man weiß, dass bevor Alexander der Große das persische Weltreich erobert hat, das persische Weltreich ja Kontakt nach Indien hatte und nach Griechenland. Es war ja selbst in dieser Zeit vor Alexander dem Großen, war also der Königshof in Persien ein multikultureller Begegnungsort von griechischen Medizinern, von griechischen Bauherren und auch von indischen Schamanen, was weiß ich, da weiß man wenig, aber man geht davon aus, dass sie sich dort getroffen haben. Insofern ist die These von diesen Wissenschaftlern, dass der Austausch der indischen Philosophie und der zu dem Zeitpunkt beginnenden griechischen Philosophie über das persische Weltreich stattgefunden hat, weil man weiß, dass es einen extremen Handel da gab, das weiß man, und überall, wo Handel funktioniert, findet auch Austausch von Ideen statt. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, es gibt im Brahmaismus, so nennt sich der Ansatz vor dem Buddha, gibt es auch die Idee, dass es so ein kosmisches Weltgesetz gibt, so eine kosmische Vernunft, und das ist Brahma, und dass die sich auch manifestiert in uns als Teil unserer Person, und das ist Atman. Genau das gleiche Ding wie hier. Es gibt so eine größere Vernunft, hier der Weltlogos, und dann gibt es die individuelle Spiegelung oder wie man es nennt in der einzelnen Person. Wenn man sich jetzt den Buddhismus unter diesem Aspekt anschaut, was nicht sein Hauptfokus war, man findet die Ideen auch im Buddhismus wieder. Der Begriff für das Weltgesetz oder die Weltgesetze ist der buddhistische Begriff des Dhamma, der oft benutzt wird als Name, müsste man fast sagen, für die buddhistische Lehre, was aber eine Selbstbenennung des Buddha für seinen Ansatz war, und er meinte damit, es ist einfach eine Beschreibung der Dinge, so wie sie funktionieren. Es ist kein besonderer Name, sondern es sind die Naturgesetze, die er entdeckt hat. In dieser Idee hat er diesen Begriff benutzt. Und in dieser Idee wird er auch übersetzt. Und zwar, er heißt übersetzt das Tragende. Das, was alles trägt. Und das ist ein sehr ähnlicher Begriff wie das Geordnete aus dem Griechischen. Die Idee ist immer die gleiche. Ich setze nur einfach andere Begriffe ein. Die Gesetzmäßigkeit, die der Buddha entdeckt hat, oder nicht entdeckt, die gab es auch vor ihm schon, aber die ein tragender Aspekt seines ganzen Systems ist, ist der Begriff des Karma. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ein Gesetz von Kausalität. Und das ist das gleiche Gesetz, was die Griechen auch entdeckt haben. Alle unsere naturwissenschaftlichen Naturgesetze basieren auf der Idee der Kausalität. Der Buddha hat dieses Prinzip dann auch auf unsere psychischen Vorgänge übersetzt. Auch hier dieser Ablauf ist folgerichtig und kausal. Es ist nicht Zufall, ich mache irgendwas und zufällig passiert irgendwas, sondern durch die Kausalität kann ich auch zielgerichtet handeln. Ich kann, wenn ich weiß, wie ein bestimmter Ablauf funktioniert, kann ich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Das gibt uns ja den Freiheitsaspekt. Wenn wir die Kausalität verstanden haben, kann ich mich danach richten. Wenn ich rausgehe in Regen und ich weiß, ohne Regenzeug werde ich pitschnass und dann kriege ich eine Erkältung, habe ich da so eine Kausalkette und dann kann ich mir vorher überlegen, will ich das und eigentlich will ich das nicht, also nehme ich einen Schirm mit. Bei den psychischen Vorgängen genau das Gleiche. Begonnen haben wir bei diesen psychologischen Prozessen. Was wesentlich ist, ist die Eingebundenheit in das Größere. Hier haben wir auch eine Parallele zur, ich sag mal, Weitläufigkeit des Begriffs der Achtsamkeit innerhalb des Ansatzes von Jon Kabat-Zinn. Er beginnt psychologisch. Das heißt, Achtsamkeit als Training von Konzentration und Wachheit sind psychologische Kriterien. Irgendwann kommt er dann zu diesem Begriff der Präsenz. Der Begriff der Präsenz ist nicht nur 360 Grad Bewusstsein nach allen Seiten, sondern heißt auch Verbundenheit mit dem Rest der Welt. Und damit sind wir bei dem größeren Ganzen. Da benutzt er meiner Unterstellung nach den Begriff der Achtsamkeit für dieses gesamte Kontinuum. Auch der Begriff der Gelassenheit hat dieses Bedeutungskontinuum. Es ist einmal ein Begriff, der rein psychologisch gesehen ist. Ich ruhe in mir und egal was passiert, ich bleibe trotzdem in mir ruhen. Alles fein. Das ist psychologisch. Ist eine wichtige Qualität. Die spirituelle Komponente, die dazukommt, ich ruhe in mir und weiß, ich bin in Verbundenheit mit dem Rest der Welt. Dadurch kriegt das in mir Ruhen eine ganz andere Qualität. Und zwar die Qualität der Verbundenheit mit dem Rest. Meine Verwirrung löst sich durch die Verbundenheit auf, indem ich weiß, ich bin nicht nur ich, sondern ich bin auch Teil vom Ganzen. Und dadurch handle ich anders, als wenn ich nur egozentriert in mir ruhe und alles ist mir wurscht und überhaupt. Dieser Aspekt der Verbundenheit provoziert eine neue und umfassendere Qualität von Gelassenheit, als wenn ich es nur im egozentrischen Sinne benutze. Das hat Jon Kabat-Zinn auf jeden Fall implizit mit drin, weil er bezieht sich nämlich auch auf die Begriffe und zwar explizit in seinen Büchern. Coming to Our Senses, weiß nicht wie der deutsche Titel, also das zweite dicke Buch von ihm. Da gibt es eine Stelle, wo er sich konkret auf Dzogchen, ein tibetischer Ansatz von Non-Duality, und auch auf das Zen und innerhalb des Zen auf das Chikantaza bezieht. Und Chikantaza ist die Technik im Zen, wo es um die Präsenz geht. Einfach sitzen heißt das. Das meint, dass man in Verbundenheit mit dem Rest der Welt sitzt. In all diesen drei Systemen, in das Dwa, im Buddhismus, als auch bei Jon Kabat-Zinn, mündet es in dem Aspekt der Verbundenheit. Wir beginnen überall bei persönlichen Leidenszuständen und kommen dann aber über die eigene Praxis zur Verbundenheit. Erst die Erfahrung der Verbundenheit löst unser tieferes Gefühl von Isolierung. Wir hatten ja auch schon dieses chinesische System Daoismus. Im Daoismus haben wir dieses Bild des Flusses, in Fluss sein mit dem Kosmos. Es gibt jetzt einen westlichen Forscher, Csikszentmihalyi heißt er, ist amerikanischer Psychologieprofessor gewesen. Der hat sich sein Leben lang mit positiven menschlichen Daseinszuständen beschäftigt, mit Glück eigentlich, ja, Glücksforscher. Wir haben ja ganz am Anfang mit der positiven Psychologie begonnen und da gibt es zwei Gründungsväter. Es gab einmal den Martin Seligmann und es gibt den Csikszentmihalyi. Die haben zusammen diese positive Psychologie begründet, wo das Ziel ja war, positive Zustände des Menschen zu erforschen. Sein Spezialgebiet war Glücksforschung. Er hat den Begriff des Flows kreiert und hat mehrere Aspekte beschrieben. Ich möchte die Kriterien mal vorlesen, die Csikszentmihalyi herausgefunden hat. Ja. Das ist auch eine interessante Messlatte, zu schauen, wenn ich in einem positiven Zustand bin, stimmt das mit dem, was Csikszentmihalyi festgestellt hat, damit überein. Einmal der Aspekt, eine Aufgabe ist herausfordernd. Ich bin nicht dann glücklich, wenn ich einfach vor dem Fernseher hänge und mir das Gedudele da in dem viereckigen Kasten anschaue, sondern Glück entsteht durch eine gewisse Anstrengung, dass ich etwas tue, was für mich eine Herausforderung bildet. Entspricht gar nicht so unserem Aspekt von, jetzt mache ich Urlaub und ich lege mich an den Strand und dann tut es mir alles gut und so. Ist auch eine Qualität, aber ist was anderes, als was hier mit Flow-Erfahrung gemeint ist. Der zweite Aspekt ist, das knüpft direkt an die Achtsamkeit an, es geht um die Konzentration auf das Tun. Ich bin ganz bei der Sache, die ich tue. Auch hier, ich liege nicht am Strand und dödel weg, sondern ich mache etwas, was mich interessiert, was ich herausfordernd finde und das mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Dann sagt er, was wesentlich ist, es gibt ein klares Ziel, was ich erreichen möchte. Der andere Aspekt ist, er sagt, es ist wichtig für die Flow-Erfahrung, dass ich unmittelbares Feedback bekomme. Bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich nicht auf dem richtigen Weg? Eines seiner Lieblingsbeispiele ist Klettern. Das Ziel ist, nach oben zu kommen. Das Feedback ist unmittelbar, funktioniert mein Griff oder funktioniert er nicht? Wenn er nicht funktioniert, kann ich ihn korrigieren. Das ist nämlich der nächste Begriff. Ich habe das Gefühl von Kontrolle. Ich bin in einem Umfeld, wo ich durch das unmittelbare Feedback, funktioniert etwas oder funktioniert es nicht, kann ich handeln. Und zwar so, dass ich das Gefühl habe, es geht in die richtige Richtung. Diese Art von Kontrolle meint es. Also Handlungskontrolle für einen. Ich bin nicht äußeren Umständen hilflos ausgeliefert. Dann sagt er, wenn ich konzentriert in der Sache bin, die mich interessiert und herausfordert, bin ich mühelos unterwegs. Ich empfinde das nicht als zusätzliche Anstrengung, sondern ich mache die Dinge in meinem Fluss, in meinem Rhythmus. Die Stoppübung hat genau diesen Fokus aus dem ferngesteuerten Rhythmus, wenn man getrieben wird oder sich antreiben lässt von äußeren Zuständen, wieder zurückzukommen in den eigenen Rhythmus. Dann ist es mühelos. Dann beschreibt er ein Phänomen, was ihr auch beim Sitzen kennt. Wenn ihr eine gute Konzentration beim Sitzen habt oder bei jeder Tätigkeit, dann verschwindet das Zeitgefühl. Beim Sitzen manifestiert sich es in der Regel so, wenn ihr eine gute Konzentration habt, ganz bei dem Atem seid und dann hört ihr auf einmal den Gong, dann denkt ihr euch, pa, schon vorbei? Das ist verlorenes Zeitgefühl. Auch die andere Variante funktioniert nämlich genauso. Wenn ihr schlechte Konzentration habt, wenn ihr unkonzentriert seid, dann dehnt sich die Zeit und ihr habt das Gefühl, dass diese halbe Stunde ist unendlich lang. Der letzte Aspekt ist unsere, also in der Übersetzung, und das ist auch, finde ich, nicht ganz richtig, aber ich lese einfach mal die deutsche Übersetzung vor, unsere Selbstwahrnehmung schwindet. Und damit meint er Erfahrung des Einsseins. Und das ist falsch formuliert. Man müsste sagen, die egozentrische, selbstbezogene Sichtweise verschwindet. Ich habe natürlich eine Wahrnehmung von etwas, und zwar von dem Flow, von dem, was ich tue, von der Wachheit und von der Präsenz. Aber nicht mehr aus dem egozentrierten Guckloch, sondern aus der 360-Grad-Perspektive. Da hätten wir ein Konzept aus der modernen Mainstream-Psychologie, was sich mit den Erfahrungen in diesen traditionellen Ansätzen extrem deckt. Was er in dieser Definition nicht mit drin hat, was aber sehr wohl in dieser ganzen positiven Psychologie, zumindest nach Seligman, mit drin ist, ist das Sinnkriterium. Ich muss eine für mich sinnvolle Tätigkeit tun. Und Sinn definiert sich immer im Zusammenhang mit dem Rest der Welt. Was ist meine Stellung im Gesamtgefüge? Daraus leitet sich der Sinn ab und dann sind wir wieder bei dem Drumherum. Ich schließe heute wieder mit einem Zitat von Bernie Glassman. The essence of Buddhism is awakening to the oneness of life. Danke.